Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Dramaturgie.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute wird es im Podcast tatsächlich dramatisch. Ich spreche mit dem Regisseur Martin Gruber aus Dornbirn. Vor 31 Jahren gründete er sein Aktionstheater-Ensemble. Seitdem wurde es viel besprochen, viel diskutiert, viel gelobt. 2016 bekam es den begehrten Nestro-Preis für die beste Produktion eines freien Theaters. Die Verleihung wurde damit begründet, das Aktionstheater sei eine Art schnelle Eingreiftruppe, die aktuelle und brisante gesellschaftliche Themen auf die Bühne bringe. Es gibt aus meiner Sicht viele interessante Parallelen zwischen Theater und Veranstaltungen wie Kongressen und großen Meetings und natürlich auch wesentliche Unterschiede. Und über beides wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Martin.
Freut mich. Hallo.
Sowohl im Theater wie auch bei anderen Veranstaltungen, ob in der Wirtschaft, Zivilgesellschaft oder Politik, will man ja das Publikum, die Teilnehmenden fesseln. So, was sind deiner Erfahrung nach denn Zutaten einer gelungenen Dramaturgie, die das schafft, dieses Fesseln?
Ich würde mal sagen, einer der wichtigsten Punkte, den ich immer wieder mit den SchauspielerInnen anspreche, ist die Evokation. Also das heißt, es ist nicht nur das wichtig oder nicht in erster Linie das wichtig, was auf der Bühne gesagt wird, sondern das, was im besten Falle ausgelöst werden will. Und dieses unter Anführungszeichen empathische in Kommunikation treten mit dem erdachten Publikum, bei der Probe ist es ja noch nicht da, ist der Starting Point unserer Arbeit.
Mhm. Evokation, das erinnert mich ein bisschen an ein Podcast-Gespräch hier, das ich mit dem Soziologen Hartmut Rosa hatte, über Resonanz, der also Resonanz definiert, irgendwas berührt mich in meinem Inneren und löst dort eine je eigene Reaktion aus. Das ist kein Echo, sondern die wird geformt, diese Reaktion, von mir selber, wie ich darauf antworte. Und dennoch scheinst du ja dann eine Vorstellung zu haben. Was könnte evoziert werden? Was könnte ausgelöst werden?
Das stimmt natürlich. Man hat natürlich eine eigene Idee. Ich jetzt als Regisseur, genauso aber auch als Autor. Die SchauspielerInnen sind ja auch Mitautoren. Das ist keine Frage. Das heißt, man geht von einem Grundkontext aus, von einer Idee. Was will man besprechen? Was glaubt man bei uns jetzt? Was könnten jetzt momentan die Fragen der Zeit sein? Ich arbeite ja mit Interviews. Das heißt, seit 12 Jahren ist es jetzt so, dass wir vor allem begonnen haben zu sagen, wie geht's denn uns eigentlich oder wie können wir auf das Jetzt reagieren? Das war so mehr oder minder die Frage. Aus diesem Interviewmaterial haben sich sozusagen dann Figuren ergeben, die, sage ich jetzt mal, relativ oder ziemlich nah an der jeweiligen Person dran sind, die eben spricht. Aus der Mitte der Gesellschaft die Themen holen und sie versuchen auf eine Verdichtung zu heben. Ich nehme diesen Text dann, schreibe ihn teilweise um, belasse ihn, belasse den Duktus, schreibe Texte unter Anführungszeichen dagegen, etc. etc. Also so entsteht eine eigene Form der Dramaturgie.
Sind diese Interviews dann deine Form, dich einzufühlen? Also du nanntest den Begriff Empathie. Also ein Gefühl dafür zu kriegen, was könnte denn brennen, was könnte denn die Menschen gerade begeistern, berühren, ihnen unter den Nägeln brennen.
Absolut. Du und ich, wir sind beide Teile dieser Gesellschaft. Ich bin ja nicht im Glashäuschen oder im Glastürmchen, ich kann mich ja nicht rausdividieren. Das heißt, ich nehme von vornherein an, dass, wenn es jetzt nicht irgendwelche langweiligen Privatissima sind, dass es doch die Themen sind, die uns alle interessieren. Aber im Dialog mit etwa einer Schauspielerin passiert ja sofort was anderes. Diese Person muss ja nicht unbedingt das antworten, was ich gern gehabt hätte. Und durch diese Form von Interaktion passiert eine ganz bestimmte Form von Spannung, die dann in der Konsequenz beim Erarbeiten des Stückes natürlich noch 100-mal verdichtet wird und auch noch einmal gegengeschrieben wird. Trotzdem ist das Spannende, eben diesen Duktus auch einen großen Teil der Erlebniswelt des jeweiligen Gegenübers in das Stück zu fassen.
Könntest du da mal ein Beispiel für nennen, was man relativ kurz beschreiben kann, Thema, Vorgehen und wie es dann auf die Bühne kam?
Ich habe jetzt, wenn ich gerade jetzt das aktuelle Beispiel hier nehme, wir haben unter dem Titel Lonely Ballads eine Produktion gemacht, die sich mit dem Thema Einsamkeit explizit auch mit der ganzen Corona-Krise auseinandersetzt. Und da beginne ich eine Schauspielerin jetzt zum Beispiel zu fragen, wie fühlt sich das an? Was ist der Zustand? Wie fühlt sich dieses Alleine-Sein, dieses gezwungene oder erzwungene, von außen oktroyierte Alleine-Sein an, im Gegensatz zum Alleine-Sein von früher? Wie fühlt sich's grundsätzlich an? Dann beginnt sie mit einem Beispiel, was hat sie gemacht, da und da. Und dann arbeite ich ja sehr lange oder schon länger mit meinen Leuten zusammen. Jetzt riechen die natürlich den Braten. Das heißt, man kann gar nicht anders, wie von sich zu erzählen. Und trotzdem wird es verdichtet und gibt es dann Spitzen, die vielleicht in dieser Form so nicht vorgekommen sind, wo ich dann Hints gebe während dem Sprechen, geh mal in diese Richtung. Und trotzdem ankert man aber immer in seinem Erfahrungsschatz an. Und dadurch entsteht schon eine bestimmte Form einer möglichen, auch wenn das postdramatische Theater sagt, dass es das nicht gibt, einer möglichen Authentizität.
Ich finde gerade ganz spannend die Parallelität der Arbeitsweisen auch zum Journalismus, aus dem ich ja komme. Da geht es ja auch darum, das, was ich recherchiert habe, auch besonders interessant zu erzählen. Also bei der Reportage, die ich als Stilmittel selber gerne mag, geht es auch darum, mit dem ersten Absatz, mit dem ersten Satz die Menschen zu fesseln. Und da gibt es so verschiedene Stilmittel, die wir einsetzen, also zum Beispiel die Verrätselung, dass man im ersten Absatz noch gar nicht genau weiß, worum geht's da, wo sind wir eigentlich. Oder wir arbeiten mit Konflikten, dass wir mit zwei Gegenspielern arbeiten, die Kontrahenten sind in der Geschichte. Das Thema Kontraste, das Thema Wendepunkte im Lauf der Geschichte oder selbst auch sowas wie Countdown, 10 Minuten, bis die Bombe tickt. Was sind die dramaturgischen Mittel, die du so einsetzt? Mir fällt gerade eins ein, dass du zum Beispiel bei Nathan der Weise den alten weisen Juden mit einer jungen Muslimin besetzt hast, was ja erstmal huch, große Überraschung macht.
Das war damals ein ziemlicher Bringer und eine ziemliche Aufregung. Zudem habe ich die Schauspielerin auch den meisten Text in Türkisch sagen lassen. Das heißt, es hat niemand was verstanden. Ich habe es dann allerdings so montiert, dass der Tempelherr oder wer auch immer, dass die Antwortenden, das so montiert wurde, dass ein Teil ihres deutschen, ursprünglich deutschen Textes so reinmontiert wurde. Da ging es jetzt zum Beispiel einfach darum, diesen Grundgedanken der Gleichwertigkeit der Kulturen und Religionen, der Ringparabel, direkt, also sichtbar auf die Bühne zu bringen mit einem Paradoxon, dass, wenn ich sie sehe, es mich natürlich sofort irritiert und ich darüber gezwungen bin. Also das macht dann mit dem Mind was, da passiert ja was im Kopf. Vor allem auch Emotionen, die ich vielleicht gar nicht so sehr in der Hand habe. Du sagst einen ganz wichtigen Punkt, weil die Überraschung, das ist ja eines der wichtigsten Tools. Bei uns ist es jetzt so, bei dieser Arbeit, die ich in den letzten 12, 13 Jahre mache, ist es so, dass es in erster Linie die Art der Montage ist. Also welches Puzzleteil setze ich nach das andere? Welchen Baustein setze ich nach das andere? Und damit probiere ich. Das heißt, es gibt im Vorfeld keinen stringenten Ablauf, der so oder so erdacht ist. Die Grundlage sind eher philosophische Fragen, sinnliche Eindrücke, Farben, Musik etc. Und dann versuche ich über die Montage dieses Überraschungsmoment zu kreieren.
Kannst du dafür ein Beispiel nennen, also wie durch die Montage dann die Überraschung ins Spiel kommt?
Ich fange gleich mit dem, weil du das am Anfang gesagt hast, gleich mit dem heftigen Ding an, dass eine Schauspielerin sagt, ich habe als erster Satz des Stückes, ich habe so viel gevögelt während des Lockdowns. Also dann vergisst man einmal gleich, habe ich jetzt das Auto richtig geparkt oder irgendwie so.
Alle sind sofort da, alle sind ja, sofort dran.
Ja, sofort dran, ja genau. Und dann hört sich das ganz lustig an und mit einem Bruch, also einer völlig anderen, unter Anführungszeichen, Geschichte, die vorher erzählt oder von mir kreiert wurde, kommt auf einmal eine extrem prekäre Situation, wo ich weiß, sie sucht eigentlich jemand und findet niemand.
Das wäre dann wiederum der Kontrast, oder? Dass man erstmal auf dem einen Ding ist und das klingt so lebenssatt und plötzlich kippt das in eine depressive Stimmung.
Genau.
Eine der klassischen und ganz häufigen Erzählformen ist ja die Heldenreise, die man jetzt so ganz kurz beschreiben könnte als Held, Heldin, werden herausgefordert aus der Komfortzone, ziehen los, bestehen Abenteuer und Prüfungen und irgendwann kehren sie heim, nicht unbedingt siegreich, aber innerlich gereift. Ist das für dich auch interessant oder brichst du mit solchen klassischen Erzählformen?
Ja, also um ehrlich zu sein, ja, ich breche schon damit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass diese ganzen Mythen ja noch nachwirken. Das heißt, ich kann mich ja nicht aus unserem Kulturkreis rausdividieren. Das halte ich für ziemlich frech. Das kann ich nicht. Das heißt, wenn ich vom Hollywood-Kino verwöhnt oder verdorben bin, je nachdem, wie man sehen will, dann komme ich gar nicht umhin, teilweise in diesen Strukturen zu denken.
Also auch in der Heldenreise dann?
Ja, genau. In diesen Strukturen zu denken heißt aber für mich in der Umsetzung am Theater trotzdem nicht, dass ich es mache. Was es heißt, ist, dass dieses Scheitern dieser Helden in den Minidramen immer wieder vorkommt. Das heißt, das ist das, was auch das Publikum interessiert. Das ist das, was auch das Publikum beruhigt, so böse das klingt.
Warum ist das so?
Weil sie es nicht selber erleben müssen jetzt. Also Phobos, Elios, Katharsis, im Prinzip ist es immer noch dieses Prinzip.
Auf Deutsch?
Furcht, Läuterung durch Furcht und Mitleid. Das heißt, ich wohne etwas bei, bin empathisch als Zuschauer bei dieser Szene und trotzdem ist der Stuhl relativ gemütlich und ich muss das jetzt nicht miterleben. Das ist ja auch, wenn wir einen Gruselfilm anschauen oder so. Oder Märchen, das sind ja ganz wichtige Funktionen.
Du hast als Schüler mal gesagt, wenn's nicht spannend ist, dann interessiert's mich nicht. Geht es bei einer Dramaturgie eigentlich immer um einen Konflikt, ein Problem, das gelöst werden will, um Menschen, die erlöst werden wollen, um eigentlich unauflösliche Widersprüche, aber die dennoch aufgelöst werden wollen? Ist das immer dieses Spannungsmoment, auf das wir letztlich dann doch zurückkommen?
Es mag an dieser Sehnsucht nach Lösungen liegen, ja, das ist die eine Seite. Aber die Lösung zu präsentieren auf der Bühne halte ich für eine unglaubliche Hybris und nicht möglich. Also Lösungen im Intellektuellen sind, wie wir das am deutschen Theater gewohnt sind, und dann gehen wir geläutert aus dem Theater, das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Was das Theater kann, ist Erlebnisräume zu öffnen, die vielleicht kognitiv gar nicht greifbar sind oder im besten Fall sogar nicht sind. Und das interessiert mich, das heißt also, das Denken etwas zu verschieben und auch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Bauch zu denken. Dort wird es spannend. Sonst bin ich in der Kirche oder im Vortrag. Wenn ich sage, das ist die Lösung, da so und so, ich nehme jetzt die Moralitäten aus dem Mittelalter her, nehmen wir den Jedermann von Salzburg. Das ist die große Moral und bla 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 und der reiche Mann, der stirbt und bla. Und dann stehen sie mit den Dolce Gabbana-Kostümen im Zuschauerraum. Und sag, ach, was für ein tolles Stück. Also kann ich nur sagen, na, also bringen tut es offensichtlich nichts.
Es hat nichts bewirkt.
Es hat nichts bewirkt. Ist jetzt ein bisschen böse. Man darf sich ja unterhalten. Ich habe ja nichts dagegen. Aber die Frage ist immer die nach dem Dritten.
Was meinst du, die Frage nach dem Dritten?
Also nicht A und B ist die Lösung, sondern C, und C kenne ich noch nicht. Und weil C individuell für jedes einzelne Mitglied des Publikums relevant ist und du eine völlig andere Geschichte mit einer anderen Geschichte ins Theater gehst als ich.
C entsteht in den Menschen.
Ja.
Also wenn du das so sagst, du hast mir so im Nebensatz auch den Vortrag erwähnt, dieses rein Kognitive, das rein Rationale, dieses da ist Problem, da ist Lösung, zieht sich ja wie ein roter Faden durch viele Veranstaltungen, die nach meiner Beobachtung auch als Moderator dann eben ja auch gar nicht die Herzen der Menschen erreicht. Müssten Veranstaltungen nicht mehr von der Kunst lernen, um wirklich die Herzen der Menschen zu erreichen, um wirklich dann auch etwas zu bewirken?
Das glaube ich schon, weil es hier um einen sinnlichen Aspekt geht. Das heißt, das rein Kognitive ist ja nicht das Einzige, womit wir kommunizieren. Das wissen wir ja. Insofern kann das sogenannte, whatever that means, aber das Künstlerische, also eine bestimmte Form der Metaebene oder des sinnlichen Aspekts, natürlich mehr leisten. Es geht um dieses, gerade in Veranstaltungen meines Erachtens auch, um dieses Herunterreißen von etwas.
Jetzt hast du gesagt, das C, das Dritte entsteht in den Menschen. Vielleicht gibt es deshalb auch eine Angst, die Kunst stärker einzubeziehen, zum Beispiel in Veranstaltungsdramaturgien, weil es einen gewissen Kontrollverlust bedeutet.
Ja, genau.
Also das Mentale kann man ja leichter kontrollieren, oder?
Ja, genau. Das ist der Punkt. Und wenn wir über Veranstaltungen reden, ich nehme an, ich verstehe dich richtig, dann sprechen wir ja auch über Veranstaltungen, die sozusagen im kommerziellen Bereich stattfinden. Will heißen, da will was verkauft werden. Und wenn da der Chef oder die Chefin dahinter sitzt und sagt, na, das darfst du mir aber nicht so präsentieren, weil das ist ganz was Tolles, was ich da mache, dann ist wahrscheinlich gerade diese Not auch die Blockade. Aber ich glaube, die Angst vor dem Kontrollverlust haben wir alle massiv. Deswegen finde ich es auch auf der Bühne so spannend, die Kontrolle, vermeintlich natürlich, aber die Kontrolle der Unteranführungszeichen-Figur, ich nenne sie immer Unteranführungszeichen, zu verlieren. Das entspannt extrem.
Was meinst du genau mit Kontrollverlust? Weil ihr auch so Improvisationselemente dabei habt? Oder weil du sagst ihnen ja, was sie... Oder ihr arbeitet gemeinsam, was denn auf der Bühne passiert? Es gibt ja einen Plan.
Ziemlich genau sogar. Das ist an der Oberfläche zuerst mal, schaut es so aus wie ein Widerspruch. Bei uns glaubt man auch oft, dass wir improvisatorische Elemente haben, dass wir überhaupt nichts improvisieren.
Aha, okay.
Gar nichts. Aber es gibt eine Spanne von, wenn ich jetzt ziemlich präzise eine Choreografie habe, eine Textgestaltung, und das andere Element ist immer der jeweilige Abend. Das heißt, der jeweilige Abend hat immer eine andere Stimmung, weil andere Menschen da sind. Und genau, ich nenne das Arbeiten am Moment, seit 30 Jahren, genau das versuchen wir zu greifen. Das heißt, dieser Widerspruch ist nur ein vermeintlicher Widerspruch. Das ist wie ähnlich vielleicht wie beim Jazz. Da sage ich, okay, da habe ich die und die Noten, das ist das Thema, aber ich kann jetzt eingehen auf die Situation. Das heißt, wenn ich jetzt spüre, und jetzt muss ich es ganz anders machen, dann darf die Schauspielerin und der Schauspieler auch. Und meistens bleibt es in dieser Struktur, aber man will aus der Struktur, und ich will, dass sie wollen, aus der Struktur ausbrechen. Das heißt, in diesem Widerspruch entsteht Energie und die hat immer was mit dem Moment und mit dem Abend zu tun. Ich glaube immer an diese Spannungselemente. Also genauso wie da ist das Publikum, da sind wir. Wir sind nicht alleine. Es geht immer um diese Spannung.
Klingt für mich wie so ein doppelter Resonanzraum. Also einerseits löst ihr etwas in den Menschen aus und offensichtlich... Aber auch das, was vom Publikum kommt, löst etwas in dem Geschehen auf der Bühne aus, sodass dann wirklich jeder Abend ein Tick anders ist. Könnte ich das von außen, wenn ich zwei Abende sehe, abgefilmt sehe, könnte ich diesen Unterschied erkennen? Oder kann man ihn nur spüren, wenn man an beiden Abenden dabei war?
Manchmal kann man es erkennen, manchmal nicht. Also die Leute, die drin sitzen, erzählen mir das. Das war aber anders. Vor jeder Aufführung bin ich da und dann geht jeder mal 3-4 Minuten auf die Bühne und dann versuchen wir, die Stimmung zu greifen. Also das Wichtigste ist meines Erachtens immer das Wollen. Übrigens auch bei den Veranstaltungen. Also das Wollen, das was will ich sagen und dass ich den Need habe, es zu sagen. Nicht nur das wie gestalte ich eine Rolle, das ist zu wenig, sondern zu sagen, ich will das jetzt vermitteln. Und wenn ich das vermitteln will, gehe ich automatisch eine Beziehung mit dem Publikum ein.
Ich habe nochmal so eine Frage zu anderen Elementen, die das Theater hat. Also Veranstaltungen, wenn ich an große denke, die haben ja auch eine Bühne, die haben ein Publikum. Und ich beobachte eine große Einfallslosigkeit, was zum Beispiel die Bühnengestaltung angeht. Da gibt's oft einfach eine Riesenprojektion, da hat jemand eine PowerPoint drauf projiziert und das war's. Du kennst ja sicherlich auch diese üblichen Großveranstaltungen ein wenig. Was könnten aus deiner Sicht solche Veranstaltungen beim Thema Raum, beim Thema Licht, beim Thema Dekoration vom Theater lernen?
Zum Beispiel, dass es keine Dekoration gibt. Das heißt, Dekoration ist etwas aus dem Kunsthandwerk, etwas Externes. Ich weiß natürlich schon, was du gemeint hast. Eine Deko ist eine Deko. Eine Deko behübscht was, stellt was in den Hintergrund, versucht ein bisschen Atmosphäre zu machen. Das Wichtige ist, dass man beim Inhalt beginnt. Was will ich mit dieser Veranstaltung? Was will ich vermitteln? Erstens, will ich es überhaupt? Wenn das mit Ja beantwortet werden kann, dann, okay, was, dann sind wir wieder bei der Empathie, sind wir wieder bei den BetrachterInnen, was auch immer, KonsumentInnen. Dann, wie trete ich in Kontakt zu diesen Menschen und welche Tools brauche ich? Die große Gefahr bei so, wenn du sagst jetzt PowerPoint, der Klassiker, dann ist ja die große Gefahr, dass das die Werbeagentur oder die Veranstaltungsagentur XY übernommen hat, die in ihrem Kastenwagen, nämlich am PowerPoint-Beamer, was auch immer, im Wagen drin hat. Das heißt, man denkt von vornherein in klassischen Strukturen, so sieht eine Veranstaltung aus und macht ab und an es ein bisschen anders.
Aber keine richtige Überraschung zum Beispiel.
So ist es. Dann habe ich schon verloren. Das heißt, der Punkt ist der, was will ich denn an die Frau oder den Mann bringen? Was will ich vermitteln? Was soll rüberkommen? Und da braucht es zuerst einen Denkprozess, wo man weiß, was hat es mit dem Content, Produkt oder was auch immer zu tun? Und dann, welches Profis sind da die richtigen, das sozusagen sinnlich erfahrbar umzusetzen. Und ich glaube, wenn dieses Wollen da ist, dann kann manches sogar dilettantisch sein und es funktioniert schon mal.
Dazu hast du mal etwas Starkes gesagt. Du sagtest, das halte ich für die wichtigste Frage. Macht dieses Stück überhaupt Sinn? Also diese Sinnfrage, die stellst du dir beim Theater, aber auch bei, ich denke jetzt nicht nur an kommerzielle Veranstaltungen, sondern auch da, wo es um gesellschaftlichen Wandel geht, wo es um Politik geht oder so. Macht es überhaupt Sinn? Was ist dieser Sinn? Und ergibt sich auch aus deiner Sicht, wenn du jetzt von außen drauf kommst, die Dramaturgie, die Inszenierung eigentlich aus der Beantwortung der Sinnfrage?
Ja, aber der Sinn kann auch die Sinnlosigkeit sein. Also ich meine den Sinn nicht nur im edukativen Sinn.
Oder Zweck, also dass es einen Gebrauchswert hat, sondern Sinn kann auch durchaus etwas, ich sag mal, Höheres sein, oder?
So ist es.
Was meinst du genau mit Sinn, also wenn du deine Definition nimmst?
Ja, also den Sinn, da könnte man natürlich jetzt Frankl zitieren, der geht mit Sinn um. Das heißt, es steht auch so ähnlich bei dir im Mail drin.
In meiner Mail steht, ich gucke gerade mal, damit wir auch wissen, worum es geht, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Darauf beziehst du dich jetzt gerade.
Ja, genau. Sehr gut. Das heißt, ich meine es nicht unbedingt moralisch oder nur edukativ. Es geht darum, dass wir in Kommunikation treten und etwas vermitteln wollen. Und das hat was mit Empathie zu tun. Das heißt, ich höre deine Fragen gerne jetzt und nicht, ah ja, habe ich auch nochmal ein Interview, nochmal einen Job, weil es dann nichts bringt. Es bringt nichts. Es ist leer, es verpufft. Und das, glaube ich, ist so, wenn du sagst jetzt zum Beispiel gesellschaftspolitische Veranstaltungen, da gibt es ja genug Impetus, irgendetwas vermitteln zu wollen. Und da, denke ich, muss man anankern beim Erzählen. In Kontakt treten. Das ist ja auch das, weil du vorher die Resonanz angesprochen hast, das der Wissenschaftler wahrscheinlich auch gemeint hat. Also in Kontakt treten.
Das versuche ich ja zum Beispiel mit dir auch, weil du gerade meine Fragen erwähnst, dass ich mich versucht habe durch die Vorbereitung, indem ich viel gelesen habe.
Hast du, ja, habe ich gemerkt.
Habe ich.
Ja, hast du.
Damit dieser Resonanzraum entsteht und wir nicht eine reine Nutzerbeziehungen miteinander haben. Ich nutze dich aus, du nutzt mich aus, sondern dass da etwas entsteht.
Genau.
Ein Zitat von dir, was mich auch sehr inspiriert hat, ist, Theater geschieht immer in diesem Moment. Du hast es auch in unserem Gespräch schon gesagt. Du betonst dieses Jetzt. War für dich dieses Thema Achtsamkeit immer schon eine Qualität, auch bevor es Modewort geworden ist?
Ja, aber unbewusst. Das hatte damals, glaube ich, nicht so einen großen spirituellen oder buddhistischen oder wie auch immer Kontext, sondern es war damals beim Beginnen der Arbeit so, dass ich gemerkt habe, dass eigentlich immer das, wenn es spannend ist, ist es immer im Moment. Und dass derselbe Satz mit derselben Betonung, im selben Kontext, mit demselben Licht, Kostüm etc. völlig sinnleer ist, wenn er in diesem Moment nicht wirklich gedacht wird und gesagt werden will. Das Denken alleine reicht nicht, sondern gesagt werden will.
Und dieses und auch gefühlt werden will wahrscheinlich.
Und gefühlt werden will. In der Konsequenz geht es natürlich ums gefühlt werden will, genau. Und da kann ich nicht anders, wie in den Moment zu treten. Also die Aufführung ist nicht eine Wiederholung der gelungenen Premiere gestern, sondern die Aufführung ist heute. diese Menschen sind jetzt da, haben genauso viel bezahlt, obwohl es zahlen ja sowieso überhaupt nicht das Wichtigste ist, aber wurscht jetzt, nur am Rande. Also dieses Im-Moment-Sein fällt mir im Übrigen im Theater viel leichter, also dieses Kreieren, als im richtigen Leben. Da bin ich da noch nicht so weit, muss ich ehrlich gestehen.
Aber auch im Theater geht dir ja ein Risiko ein, weil dieser Moment hat ja seine unverfügbaren Elemente. Ich kann eben nicht alles exakt planen. Die Sicherheit könnte ich eigentlich nur aus der Erfahrung von gestern gewinnen. Aber wenn heute anders ist, völlig anders ist, gibt es doch einen Moment der Unsicherheit, der Unverfügbarkeit darin und damit ein gewisses Risiko.
Jein. Das Risiko ist da, das hat eben was mit diesem Angst vor dem Kontrollverlust zu tun, das stimmt, das hast du ja auch vorher erwähnt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist, also ich stelle jetzt ein Paradoxon auf, es ist die sicherste Nummer.
Inwiefern?
Weil es nicht langweilig ist.
Weil es nicht langweilig ist.
Ja, weil die Wiederholung ist langweilig, das höre ich, das spürt man, der ist am Rezitieren da, der produziert sich jetzt und rezitiert da irgendeinen Schwampf, den es ohnehin niemand interessiert. So bla bla bla. Und ist sozusagen nicht im Moment. Ich habe ja mit eigentlich während der Schauspielschule mit Performances begonnen und die waren ja fast nur improvisiert. Da hatte ich nur so eine Grundlage und habe da versucht, Gas zu geben. Und da war das interessant und dann habe ich das versucht, aufs Theater zu übertragen. Aber ich glaube, es ist nicht langweilig, es ist jetzt.
Du bringst ja, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, brisante gesellschaftliche Themen auf die Bühne. Ihr bringt das gemeinsam auf die Bühne. Das sind ernste Themen. Es geht um Migration, es geht um Ungleichheit in der Gesellschaft. Kann man sagen, ernste Themen, ernste Inszenierung? Oder anders gesagt, wie wichtig ist für dich Humor dabei? Ich denke gerade daran, das letzte Podcast-Gespräch habe ich mit einem Schauspieler und Comedian, mit dem Felix Gaudow, geführt. Der sagt, also jedes Thema verträgt Humor, um zum Beispiel einen Perspektivwechsel innerlich auch herbeizuführen und nochmal ganz anders drauf zu gucken, auch ein schwieriges Thema.
Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Also ich glaube, es ist erstens einmal unerträglich ohne Humor. Das Leben und das Theater. Also unerträglich. Der Humor schafft Distanz, nämlich die richtige. Und vor allem die Ironie oder die, am liebsten ist mir ja die Selbstironie auf der Bühne. Dieses eigene Versagen, dieses Feiern des eigenen liebe ich. Also so, wenn es ganz extrem peinlich wird, I love it. Das heißt, weil es uns befreit, weil es sagt, ich darf sein. Ich darf sein und ich bin okay. Klingt ein bisschen bedeutungsschwanger oder esoterisch, aber ich darf sein. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist der Humor zudem noch ein unglaublicher Opener. Der Humor macht auf. Der Humor, wenn ich lache, dann öffne ich mich und dann bin ich bereit. Und bei uns ist es dann in der nächsten Sekunde dann ab und an für den absoluten Hammer. Da versuchen wir schon damit zu spielen. Aber ich brauche ihn. Ich brauche ihn, um zu überleben. Und gute SchauspielerInnen haben immer Humor.
Du hast es gerade so gesagt, ich bin okay, das klingt so esoterisch. Ich habe gerade noch im Kopf eine weltweite Studie, die jetzt nun ausnahmsweise mal vom Google Lab gemacht worden ist, über den Erfolg von Teams. Also wann sind Teams erfolgreich? Zeigte, dass der Hauptgrund für Erfolg ist eine psychologische Sicherheit. Das heißt, was du gerade gesagt hast, nochmal paraphrasiert, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf Fehler machen. Ich darf Schwächen haben. Und das jetzt übertragen auf ein Ensemble. Du hast mal gesagt, gute Arbeit in einem Ensemble sei nur in einem angstfreien Raum möglich. Da wäre meine Frage, was kannst du selber tun? Wie kannst du dein Team, dein Ensemble coachen, damit dieser angstfreie Raum entsteht, damit diese psychologische Sicherheit entsteht?
Ja, um zu präzisieren, müsste ich wahrscheinlich sagen, ich versuche, einen angstfreien Raum zu gestalten und ich hoffe, dass es mir öfters gelingt. Da müsste man auch die SchauspielerInnen fragen jetzt.
Aber die sind ja immerhin lange dabei geblieben. Ja, also das scheint okay. Nicht allzu schrecklich zu sein mit dir.
Ich arbeite ja auch viel lieber, wenn ich mich wohlfühle. Ich weiß nicht, was das bringen soll, wenn man da rumschreit. Also ich glaube, es ist eine Not. Ein Regisseur hat natürlich sehr viel Angst. Weil Angst vor dem Kontrollverlust, da ist eine ganze Meute von Leuten und der macht sich da in die Hosen und steht davor und denkt, hoffentlich glauben die mir das alles und hoffentlich ziehen die das jetzt alles durch, was ich vorhab.
Dann gibt es noch die Kritiker, dann gibt es noch irgendwelche Auftraggeber, Sponsoren.
Das hört nicht auf. Ja, genau. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man liebevoll mit Menschen umgeht, kommt was anderes zurück. Und auch wenn man manchmal über seinen Schatten springen muss und denkt, ich wurscht sie jetzt gleich, dass sie das immer noch nicht hat oder irgendwas. Das gibt's natürlich, das ist menschlich. Aber ich versuche das dann zu lassen, weil ich sage, na ja, und wie geht's dir, wenn du da stehst? Ich habe selber Schauspiel gelernt, ich weiß, was das heißt, überhaupt da sich hinzustellen und sich seiner Angst zu stellen. Und das gilt es schon zu schätzen. Das ist ja auch ein Liebesbeweis vom Gegenüber, dass sich der Mensch dann wirklich da veräußert. Und ich denke, ja, das ist einfach, es entsteht etwas völlig anderes. Im Übrigen auch viel radikaleres Theater, also das mehr an die Wurzel geht, wenn man sich wohlfühlt und sagt, okay, das kann ich jetzt, das darf ich jetzt erzählen, das hat Platz da.
Zeigst du dich auch mit deiner Angst, die du hast, und öffnest damit einen Raum der Erlaubnis, dass die anderen das auch dürfen?
Ja, glaube ich schon, ja. Also ich habe dann auch schon geheult oder so öfters, also dass ich sage, mir geht so und so. Also ich bin der, der ich bin eben, und ich bringe das mit, was ich bin. Und wenn wir Themen bearbeiten, die an die Substanz gehen, dann geht's natürlich an meine Substanz, es geht ja um meine Nöte genauso, das weiß auch jeder. Wenn ich es vom anderen verlange, muss ich es selber auch machen, keine Frage.
Du ahnst wahrscheinlich, dass der Hintergrund meiner Fragen auch die Berichte in der MeToo-Debatte sind, wo Regisseure ihre Macht in Anführungsstrichen oder eben auch ohne Anführungsstriche ausnutzen, um Ensemblemitglieder zu drangsalieren, angeblich im Dienste der Höchstleistung, die dann da getriggert wird. Also das ist offensichtlich kein Pfad, den du für erfolgsversprechend hältst.
Nein. Überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu mal daneben bin oder um Gottes Willen, das will ich alles nicht sagen, aber ich halte es für eine Katastrophe. Und gerade was du sagst, dieser MeToo-Diskurs, ja, da geht es um Machtstrukturen. Und was mich dann schon ab und zu wundert, man versucht seit, weiß jetzt nicht, seit das Theater existiert, genau diese Machtstrukturen auf der Bühne transparent zu machen und hat sie gleichzeitig. Also das finde ich dann schon ein bisschen schräg.
Verlogen dann eigentlich.
Das ist extrem verlogen. Oder fährt mit einem Mega-Mercedes zur Probe und macht dann Bertolt Brecht oder so. Da denke ich mir, meine Fresse. Ich meine, ich will es aber gar nicht so moralisch, das klingt jetzt furchtbar moralisch, aber gerade der MeToo-Diskurs auf einmal, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man sich jetzt da so ein bisschen auf dieses Ding dann draufsetzt, wo ich vorher gar nichts gehört habe. Also ich finde es einfach grundsätzlich wichtig. Für mich war das immer spannend, in den ersten Produktionen immer so die ganz großen Männerrollen mit Frauen zu besetzen, weil die hatten einfach mehr Abstand zu diesen Machos, zu diesem männlichen Getue. Das ist ja auch witzig, also spielerisch mit dem umzugehen, ohne in eine neue Biederkeit zu verfallen.
Anderes Thema. Denkst du, dass sich die dramaturgischen Rhythmen und Regeln heute ändern, weil zum Beispiel junge Menschen durch die digitalen Medien viel höheres Tempo gewohnt sind? Also beim Tindern wird in 2 Sekunden das Bild nach rechts gewischt, ist nix. Oder diese 16 Sekunden bei TikTok. Oder kann man sagen, dass die Sehgewohnheiten der Menschen geblieben sind, weil sie sich von grundsätzlichen Gefühlen und Wahrnehmungen leiten lassen?
Eine bestimmte Form von einer inneren Dramaturgie ist wahrscheinlich geblieben, aber die Rhythmik, die du jetzt ansprichst, die Rhythmik hat sich auf jeden Fall verändert. In der letzten Zeit durch diese ganzen Smartphones etc. natürlich massiv, aber eigentlich schon seit ich Theater mache. Die darstellende Kunstform des 20. Jahrhunderts war ganz sicher nicht das Theater, das war der Film. Das heißt, die Sehgewohnheiten waren beim Film. Da gibt es ein Close-up, da gibt es eine Totale. Allein durch diesen Bruch passiert schon eine andere Form von Spannungsaufbau. Musik von außen, alles, Ortswechsel etc. Das tut was. Und jetzt durch diese ganze Videokultur, ich meine das nicht kulturpessimistisch, das ist einfach so, finde ich es wichtig, mit diesen Tools umzugehen und Erzählweisen und Rhythmen zu finden, die die Menschen auch berühren. Wenn ich jetzt ein extremes Staccato in den Szenen habe, was ich oft habe, kann ich gerade dann in einem bestimmten Moment zum Beispiel alles loslassen und dann vielleicht eine wirkliche, genau, to calm down, eine wirkliche Ruhe dann erzeugen. Diese Ruhe von vornherein zu postulieren, glaube ich, geht nicht, weil man sie wahrscheinlich einfach nur als Langeweile liest. Also ich glaube, es geht um Rhythmik. Und die hat sich ja verändert.
Was mich noch interessieren würde, vorletzte Frage. Du bist jetzt 31 Jahre Regisseur jetzt vom Aktionstheater Ensemble. Gibt es so etwas wie eine Technik bei dir selber, wie du kreativ bleibst, wie du immer wieder frisch drauf guckst, wie du verhinderst, dass du in alte Routinen fällst?
Ich glaube, das hat was mit Neugierde zu tun. Ich glaube, wenn man neugierig ist, dann hat man gar keine Lust, etwas zu wiederholen, weil es nicht interessant ist, etwas zu wiederholen. Das habe ich ja schon gemacht. Ich glaube, man wiederholt sich schon. Also man erkennt mit Sicherheit meinen Stil, das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht einfach um eine permanente Neugierde und ein permanentes Reflektieren des Jetzt. Und das ändert sich permanent. Zum einen, zum anderen nicht. Aber Ästhetiken, Sichtweisen ändern sich permanent und da ist es schon gut, dran zu bleiben. Und eigentlich, ich glaube, Tabori hat mal gesagt, im Alter oder wenn man älter wird, wird man entweder radikaler oder spießig. Ich hoffe, dass ich radikaler werde. Und ich hoffe, dass einfach dieses Loslassen sich auf die Radikalität mit Sinne von zur Wurzel gehen auswirkt.
Stichwort locker sein. Am Ende des letzten Podcastgesprächs, was ich hatte mit dem Schauspieler und Comedian, hat er mir seinen Lieblingswitz erzählt zum Thema Veranstaltung. Hast du einen Lieblingswitz zum Thema Theater?
Ja, den bösen.
Her damit.
Wie geht der? Da sagt der eine, du, ich habe dich gestern in der U-Bahn gesehen, und der andere sagt, und wie war ich? Also, weil es halt so trifft, aber der ist jetzt wirklich uralt, aber mir fällt jetzt wirklich kein besser ein. Ich liebe ja Situationskomik auf der Bühne, also wenn Situationen entstehen.
Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diese schnellen Resonanzen, die wir heute hatten. Und ich wünsche dir mindestens weitere 31 Jahre mit dem Aktionstheater-Ensemble.
Danke, und ich wünsche dir weiter so viel Engagement und Empathie und Lust am Arbeiten, die darüber kommt. Dankeschön.
Herzlichen Dank, mein Lieber.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.